Unsere Tochter feiert dieses Jahr Weihnachten in Australien und sie hat uns jetzt mal von irgendeiner Adventsfeier mal den Text zugeschickt, wie denn so das australische Jingle Bells sich anhört. Da ist dann so die Rede von Barbecue am Pool und irgendwie beleuchtete Palmen und solche Geschichten. Sehr befremdlich, finde ich. Weil der Geburtstag von Jesus nicht bekannt war, haben irgendwann mal irgendwelche Verantwortlichen in der Kirche festgelegt, wann wir denn Jesus Geburtstag feiern und haben sich gedacht, wenn er das Licht der Welt ist, das in der Dunkelheit scheint, dann packen wir es einfach in die dunkelste Zeit des Jahres. Und so sind wir beim 24. Advent Dezember gelandet. Der 21. wäre wahrscheinlich der richtigste Tag gewesen, so mit kürzester Tag im Jahr und so dunkel. Dass man das in Australien jetzt in deren Sommer feiert, erscheint mir irgendwie widersinnig. Denn viele der Adventslieder, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, die beschreiben ja genau das. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Die Dunkelheit und das Licht, so dieser Gegensatz mitten in diesem November- und Dezembernebel, der mit seiner Dunkelheit auch auf unser Gemüt schlägt, leuchtet die Kerze vom Advent. Und es wird jede Woche ein bisschen heller, bis es hell ist und die Wohnungen ganz hell sein dürfen, mit Weihnachtsbaum beleuchtet und allem Brimborium, den wir da so drumherum haben. Wir haben einige Jahre als Familie in Hamburg gewohnt und waren dort in einer Kirchengemeinde, einmal die nächste Folie bitte, die ihr hier auf dem Bild, das war nicht in der Zeit, wo wir da gewohnt haben, auf dem Bild ganz rechts, ganz links oben seht. Das einzige erhalten gebliebene Gebäude, das 1945 noch stand. Die Versöhnungskirche. Eine Kirche, die etwa 6 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt ist und die 1945 mit bloßem Auge vom Hauptbahnhof zu sehen war, weil nichts dazwischen war. Dieses Foto ist von der Royal Air Force von Osten her fotografiert. Hier stehen die Gebäude noch. Wenn man je dichter man an die Innenstadt kam, desto weniger ist überhaupt von den Außenmauern der Gebäude stehen geblieben. Es war eine platte Ruinenwüste und nur die Versöhnungskirche ist wie durch ein Wunder stehen geblieben. Selbst das Schulgebäude daneben ist zusammengeschossen, gebombt, aber die Kirche steht. In der Operation Gomorra ist innerhalb von 10 Tagen durch die Royal Air Force hat es in Hamburg 34.000 zivile Opfer gegeben. Und die Versöhnungskirche ist entworfen worden mitten im Ersten Weltkrieg, 1916. Und es stand schon fest, sie sollte Siegeskirche heißen. Dann hat Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren und man hat sich besonnen und hat sie dann doch Versöhnungskirche genannt. Ist ja irgendwie auch das Gleiche. Jesus Sieg am Kreuz ist die Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Das drückt sich auch aus in dem, was so an Bildinventar in der Kirche ist. Alleine schon die Holzvertäfelung in der Front vorne, da wird das deutlich. Das Kreuz, das Kruzifix, was dort hängt, drückt das aus, den versöhnenden Christus und die Bilder, die sonst in der Kirche hängen. Hat einen Austausch von einer Fensterseite gegeben, obwohl die nicht zusammengeschossen waren, hat man sie trotzdem ersetzt, wo Hiob dargestellt wird, über den Ruinen von Hamburg, wie als wollte man damit ausdrücken, es geht nicht um die Frage nach dem Warum, sondern es geht darum, an wen ich mich wende in meiner Not und in meinem Leid. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist so ein Kernsatz aus dem Hiob-Buch der Bibel. Diese Versöhnungskirche hat für uns damals genau das ausgedrückt. Oder als ich in den alten Chroniken der Gemeinde lesen konnte, hat das genau das ausgedrückt. Ein Stück Hoffnung in einer völlig hoffnungslosen Situation. Ich bewundere diese Generation nach dem Krieg, die diese Trümmerlandschaften zusammengeschoben hat und wieder aufgebaut hat. Was muss das für eine Hoffnung gewesen sein? Ich stelle mir vor, wie diese Gemeinde Ende 1943, noch mitten im Krieg, ein Ende des Krieges noch nicht wirklich absehbar, Advent gefeiert hat. Wie haben sie diese Lieder gesungen? Wie haben sie Hoffnung empfinden können? Es gibt seit einigen Wochen in der Wochenzeitung Die Zeit eine neue Rubrik. Da wird jede Woche ein Mensch aus dem öffentlichen Leben interviewt. Und es gibt einen Fragenkatalog, den die Leute dann schriftlich beantworten. Und immer die letzte Frage ist die Frage nach der Hoffnung. Was macht Ihnen Hoffnung? Im September wurde Carola Rackete, die ehemalige Kapitänin der Sea-Watch 3, dort interviewt und genau ihr auch diese Frage gestellt. Was macht Ihnen Hoffnung? Ihre Antwort? Nichts. Hoffen heißt passiv sein, keine Macht haben. Es macht einen von anderen abhängig. Entweder man hofft oder man macht was. Was für ein hoffnungsloses Statement. Als ich das gelesen habe, habe ich überlegt, ob ich schreibe und irgendwie versuche darauf zu reagieren, weil es wirklich, wenn unsere Möglichkeiten die Grenzen dessen sind, was machbar ist, was für eine hoffnungslose Welt. Jürgen Spieß, der Althistoriker hier aus Marburg und ehemaliger Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft, hat ein schönes Bild gebraucht, um Hoffnung deutlich zu machen, das ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt habe. Er beschreibt, dass es wie ein Schüler, der mit einer 5 in Mathe nach Hause kommt. Und dann der Vater fragt ihn, na, mein Sohn, wie war es denn? Nicht so gut, Papa. Und dann hoffe ich, dass du daraus lernst und das nächste Mal dich ordentlich hinsetzt und vor der Mathearbeit lernst. Das ist ein sehr sinnvoller Ausdruck von Hoffnung, denn es steht ja nicht wirklich in der Macht des Vaters, dass der Sohnemann sich hinsetzt und auch vernünftig lernt. Aber wenn der Sohn sagt, das hoffe ich auch, Papa, dann stimmt was nicht. Hoffnung richtet sich immer nach den Möglichkeiten außerhalb von uns. Advent ist die Zeit der Hoffnung, die kleine Kerze, das kleine Licht, das die Dunkelheit schon anfängt zu verwandeln. Das ist Advent. Was erwartest du? Erwartest du etwas in dieser Zeit? Von wem erwartest du etwas? Der Text, den wir heute zusammen angucken, ist ein altes Hoffnungsgedicht, Jesaja 35. 2500 plus Jahre alt. Alte Worte, die uns vielleicht erstmal fremd vorkommen. Aber die Bildersprache dieses Textes, die verstehen wir doch sehr schnell. Achtet einmal auf die Gegensätze und die Bilder, die Sprachbilder, die dort gebraucht werden. Ich lese uns diese 5 Strophen einmal vor. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren werden nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden. Sondern die Erlösten werden darauf gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ein altes Gedicht, voll Hoffnung. In 5 Strophen, und ich möchte die 5 Strophen einmal mit euch durchgehen und jeweils kurz kommentieren, nur die 2. Strophe etwas länger. Die 1. Strophe also, die Wüste lebt. Die Wüste und Einöde wird frohlocken, die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Was für Kontraste. Wüste, Steppe, Einöde auf der einen Seite und Aufblühen und Leben und botanische Gärten sozusagen auf der anderen Seite. Pracht und Herrlichkeit. Vielleicht kennt ihr die Rose von Jericho. Eine kleine Pflanze, die, wenn man sie anguckt, eigentlich schon dabei ist, sie in Kompost zu schmeißen, weil sie so tot und vertrocknet aussieht. Und wenn man sie ins Wasser legt, dann geht sie innerhalb von 1-2 Stunden auf und fängt an zu blühen. Ein kräftiges Grün, was auf einmal da aufleuchtet. Was für ein Bild für Wüste, die lebt oder lebendig wird. Oder dieses Bild, was ich gefunden habe, aus einer Steppe, die normalerweise Wüstenlandschaft ist und wo nur selten im Jahr Regen fällt. Und wenn Regen fällt, dann nimmt der Boden das nicht auf, sondern dann fließt es in Flüssen und breitet sich aus. Und das, was in dem Boden angelegt ist an Samen, das geht dann auf innerhalb von Windeseile. Und dann blüht eine Landschaft, die sonst so tot dazuliegen scheint. Hier im Text ist von dem Libanon und von dem Karmel und von Scharon, der Scharon-Ebene, die Rede. Das sind so etwas wie die botanischen Gärten der Levante, dieser Region, die fruchtbaren Böden haben. Hier geht es aber um mehr als nur um Frühlingserwachen von sonst nach langer grauer Winterzeit, sondern hier geht es um ein Eingreifen Gottes auf wundersame Weise. Der Kontext bei Jesaja ist genau dieser, dass Gott eingreifen muss, weil die Hoffnung eigentlich nicht da ist. Nach menschlichem Ermessen, es ist die Großmachtsituation und wenn ihr das Volk Israel, das im Staat Israel damals und im Staat Juda gelebt hat, euch anguckt auf der Landschaft, dann ist es genau eingezänkt zwischen dem Mittelmeer und der Wüste Richtung Mesopotamien. Und das war der einzige irgendwie bewohnbare Landstrich, ist es ja auch heute noch, wenn man sich das anguckt, der wie eine Brücke bildet zwischen Ägypten und Mesopotamien und dem, was wir so in Kleinasien haben. Und über die ganzen Jahrtausende hindurch, wenn ihr das Alte Testament lest, dann werdet ihr genau diese Konflikte dort wiedergespiegelt sehen. Zwischen den einzelnen Dynastien in Ägypten, die nach Norden auch durchgreifen wollen militärisch, und den einzelnen Mächten, die in Mesopotamien an der Macht sind, die Assyrer, die Babylonier, die Meder und Perser und wer da so alles kam, die von Osten her über die Wüste Zugriff haben wollen auf diesen Landstrich. Und dann gibt es die von Nordwesten kommen. Die Hittiter erst, dann Alexander der Große, später die Römer. Immer wieder wird dieser Landstrich wie in einer Triangel bedroht und bekämpft und wird den einzelnen Machtbereichen zugeschoben. Und wir finden immer wieder im Alten Testament diese mahnenden Worte der einzelnen Propheten: Haltet euch nicht an die Mächte dieser Welt. Und haltet euch nicht an die Bündnisse, die ihr machen könnt mit den Ägyptern oder den Assyrern oder Babyloniern, sondern haltet euch an den Herrn. Er ist euer Gott. Und immer wieder haben die Mächtigen nicht viel darauf gegeben und haben sich eher an die Verträge mit den Bündnispartnern, den vermeintlich Mächtigen der Welt, gehalten. Und so kam es, wie es kommen musste, dass der Staat Israel ausgelöscht wurde im 8. Jahrhundert. Und dann gab es viele Flüchtlinge, die nach Juda in den Süden kamen und in Jerusalem gewohnt haben. Und dann gab es einen Bevölkerungsaustausch, dass die Israeliten verschleppt wurden nach Mesopotamien, in Zweistromland, und andere Völkerschaften angesiedelt wurden. Und irgendwie auf einmal die Gemeinschaft zerbrochen war. An wen sollte man sich halten? Sowohl im Land als auch im Exil. Irgendwie war nichts mehr da. Eine völlig hoffnungslose und ausweglose Situation. Wie sollte es weitergehen mit dem Volk Gottes? Da hinein spricht dieses Hoffnungslied von Jesaja. Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Das ist Advent. Licht in der Finsternis. Gucken wir auf die zweite Strophe. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Eine Frage der Perspektive. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, dass diese Worte von Rache und Gericht in der Bibel immer schwer verdaulich sind. Vielleicht ein Wort dazu. Ich kann diese Gedanken von Rache und Gericht immer auf zweierlei, oder sie stoßen bei mir immer auf zweierlei Reaktionen. Auf der einen Seite möchte ich zustimmen und sagen, ja, ich sehne mich danach, dass in dieser Welt Gerechtigkeit Einkehr hält. Das könnte den Mächtigen dieser Welt so passen, dass es am Ende niemanden gibt, der sie zur Verantwortung zieht. Ja, ich wünsche mir das, dass Gott eingreift und Gerechtigkeit schafft. Und auf der anderen Seite dann auch der Schrecken darüber, aber dann wird er auch die dunklen Seiten in meinem Leben und meine finsteren Gedanken und Taten und das, was in meinem Leben nicht so läuft, wie ich es gerne möchte, ansehen. Ein Schrecken davor und auch ein Schrecken davor, dass dann es in dieser Weltgeschichte einen Final Cut geben soll, der, wo es dann geschehen ist. Da hilft mir ein Gedanke von C.S. Lewis, dem Autor der Narnia-Chroniken und einem großen christlichen Denker, der das in seinem Buch Die große Scheidung einmal auf den Punkt bringt. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, und das ist jetzt C.S. Lewis' Sprache der 40er Jahre, alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Für mich ist das, was wir im Glaubensbekenntnis sprechen, ein trostvolles Wort. Hinabgestiegen in das Reich des Todes sprechen wir dort. Jesus ist auch bei denen gewesen, die in dieser Welt vielleicht nach menschlichem Ermessen nie die Möglichkeit hatten, von seiner Liebe und seiner Versöhnung zu erfahren. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Menschen, die Christus leibhaftig begegnen, ihn ablehnen werden. Das ist mein Versuch, mit diesen schwierigen Gedanken umzugehen. Das ist aber nicht das Einzige, was diese Strophe sagt, sondern eigentlich sagt sie noch viel mehr etwas ganz anderes. Kennt ihr König Theoden von Rohan? Ich mag diese Szene im Herrn der Ringe in der Trilogie. Das obere Bild ist das, wie er auf seinem Thron sitzt. Mit Last beschlagen, das Gesicht aschfahl, irgendwie unbeweglich, ein völlig veralteter Greis, der da irgendwie die Geschicke der Regierung führen soll. Und der Einflüsterer neben ihm, der sagt, König Theoden, gib auf. Mittelerde wird vernichtet werden, du und dein kleines Königreich. Die Macht des Bösen ist so viel mehr, als du leisten kannst. Gib auf. Und so sitzt er da und hat eigentlich schon aufgegeben. Seine ganze Körperhaltung sagt das aus. Und König Theoden kriegt Besuch von Gandalf und seinen Gefährten. Und sie kommen rein und durchschreiten den Thronsaal und gehen vor den König. Und sie helfen ihm, eine andere Perspektive einzunehmen, indem sie ihm sagen, es ist nicht alles vorbei. Wenn wir ein Bündnis schmieden, wir sozusagen die Guten in Mittelerde, dann haben wir die Möglichkeit. Es wird ein langer Kampf werden, ja. Aber du und deine Mann, denk an deine Geschichte, wo du herkommst, König Theoden. Steh auf und halte eine Ansprache an das Volk. Und ich mag diese Szene, das ist eine kurze Sequenz von vielleicht von 30 Sekunden, wo dieser alte, völlig vergreiste König aufsteht, und wie dann sich sein Gesicht verwandelt zu dem tatkräftigen Gesicht, wie wir es hier unten sehen. Und er aufsteht und er seinen Einflüsterer wegschiebt und er auf die Stufen tritt und eine Ansprache hält, die es in sich hat und die sein ganzes Volk ergreift und sie losziehen und bereit sind und sagen, ja, es wird ein harter Kampf, aber wenn wir uns zusammentun, dann können wir das Böse in dieser Welt bekämpfen. Und Mittelerde ist nicht verloren. Es hat sich nichts verändert. Das Böse kommt immer noch von Mordor über Mittelerde. Aber seine Perspektive ist eine andere geworden. Vielleicht ist das genau das Bild für Advent. Wir haben den Wochenspruch schon gehört, den Annette uns vorgelesen hat. Jesus am Ende vom Lukas-Evangelium, Kapitel 21, der malt das vor Augen, was am Ende kommen wird. Da werden die Sterne vom Himmel fallen, da wird es Erdbeben geben. Furchtbare Dinge werden passieren. Und dann sagt Jesus, und wenn dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Er sagt nicht, wenn dies anfängt zu geschehen, dann verkriecht euch unter die Tische und verrammelt die Türen und seht zu, dass ihr hier ungeschoren durchkommt. Sondern er sagt, dann seht auf zu Gott und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wie geht es dir mit den Konflikten und Herausforderungen in deinem Leben, in deinem Studium, in deiner Arbeit, dein Kampf um die Gesundheit, deine Herausforderungen in der Beziehung und dein Blick auf die Konflikte in unserer Gemeinde? Es gibt immer zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine ist, es wird alles immer schwieriger. Ich schaffe das nicht. Und ich fliehe, vielleicht innerlich, vielleicht auch äußerlich. Ich stecke den Kopf in den Sand, ich gebe auf wie König Theodem und das November- und Dezembergrau nimmt auch Macht in meinem Herzen ein. Oder ich bete mit den Psalmen, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich sehe die Berge und denke an Gott, der Himmel und die ganze Erde gemacht hat. Was ist da dieser kleine Berg? Was ist diese Herausforderung für ihn, wo für mich der Berg schon mehr ist, als ich bewältigen kann? Diese beiden Möglichkeiten habe ich. Corrie ten Boom, eine Überlebende des KZs, die ihre Familie im KZ verloren hat und selbst dort war, weil sie als Familie Juden versteckt haben, die war nach dem Krieg in verschiedenen Ländern als Christin unterwegs und hat von der Versöhnung erzählt. Und dann war sie auch in Deutschland unterwegs und beschreibt das in einem Buch, wie sie ein ehemaliger Aufseher des KZs, in dem ihre Schwester grausam umgekommen ist, auf sie zukommt und sie um Vergebung bittet. Und dann beschreibt sie in dem Buch ihr Gebet und sagt, ich schaffe es nicht, Herr. Und dann beschreibt sie, wie sie wie eine Stimme von Gott hört, der sagt, ich weiß und ich bin froh, dass du es jetzt auch weißt. Mein erster Reflex bei Herausforderungen, Konflikten, Problemen, die ich habe, im Leben, in der Arbeit, wo auch immer, ist, dass ich mit meiner Kraft, mit meinem Verstand und mit dem, was mir an Mitteln zur Verfügung steht, anfange zu kämpfen. Und kämpfe, bis ich nicht mehr weiter weiß oder meine Kraft am Ende ist. Und dann erst fällt mir ein, ich könnte ja mal beten. Wie dumm von mir. Ich fand diese kleine Idee, vor 2 Wochen mal eine Gebetswoche in unserer Gemeinde zu haben, eine 24/7-Gebetswoche, um manche der Themen, die uns gerade hier beschäftigen, im Gebet zu bewegen. Das, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja stimmt, warum bin ich, Depp, nicht auf diese Idee gekommen? Das ist die Lösung oder das ist der entscheidende Punkt. Das ist das, was uns die Perspektive ändert. Fürchte dich nicht, steht hier, an dieser Stelle in der Bibel. Und es gibt Leute, die haben das mal durchgezählt, ich habe es nicht nachgeprüft, dass in der Bibel 365 Mal fürchte dich nicht steht. Für jeden Tag im Jahr können wir uns jeden Morgen nach dem Aufstehen sagen, angesichts der Dunkelheit dieser Welt, angesichts meines Lebens und der Dinge, die mich beschäftigen, fürchte dich nicht. Das ist die Message der Bibel. Fürchte dich nicht. Paulus ermutigt seinen Mitarbeiter Timotheus, einen offensichtlich eher furchtsamen Menschen, der irgendwie große Verantwortung übertragen bekommen hat in der alten Kirche und sagt zu ihm, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hier heißt es durch den Propheten Jesaja, er kommt, er wird euch helfen. Das ist Advent, Gottes Perspektive einnehmen. Die 3. Strophe. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Bilder voller Lebendigkeit, voller Teilhabe am Leben. Samuel Koch, der mit seinem gescheiterten Stunt bei Wetten, dass seitdem im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist, der beschreibt in seinem faszinierenden Buch Zwei Leben wie folgt. Ich wurde schon oft gefragt, was ich tun werde, wenn ich wieder laufen kann. Ich glaube, ich würde nur rausgehen, loslaufen, die Beine an einen Baum anlehnen, die raue Rinde spüren, mich hinsetzen, die Beine verschränken, einfach nur, weil ich es kann. Spätestens im Himmel werde ich das alles wieder tun können. Wenn wir bei Jesus sind, werden wir in der Lage sein, auf neuen Beinen zu stehen. Wir werden auf auferstandenen Beinen stehen. Sagt er, während er im Rollstuhl sitzt. Was für Hoffnungsworte. Da ist Johannes der Täufer im Gefängnis und sieht seinem Tod entgegen und schickt ein paar von seinen Leuten zu Jesus und lässt ihn fragen, das, was wir hier erleben, bist du der, auf den wir gewartet haben? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Matthäus 11, es ist aufgezeichnet. Und Jesus antwortete und sprach zu den Leuten von Johannes dem Täufer, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Jesus nimmt diese Verheißungen, diese tollen Bilder aus Jesaja 35 und macht damit deutlich, wer er selbst ist. Er ist die Antwort auf die Hoffnung des Volkes Gottes. Das ist Advent. Bei Gott ist nichts unmöglich. Die vierte Strophe. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren werden nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden. Wir sprechen von ausweglosen Situationen. Wir sprechen davon, dass da kein Weg durchgeht. Wir sprechen von Sackgassen. Um deutlich zu machen, wenn Probleme wirklich groß sind und wenn wir gerade wirklich nicht mehr weiter wissen. So muss das für das Volk Israel damals gewesen sein, in die Situation, in die der Prophet Jesaja hineinspricht und hineinschreibt. 500 Kilometer Wüste zwischen denen, die weggeschleppt wurden, und eine verwüstete Landschaft, die sie zurückgelassen haben, und eine Gemeinschaft, die zerstört ist, wo der Zusammenhalt weg ist und wo die Zukunft eigentlich nicht offen ist, sondern verloren ist. Nach menschlichem Ermessen ist es aus. Und ich habe mich gefragt, was sind für uns solche Wege, die eigentlich nicht da sind oder die hier beschrieben werden? Für uns wären das vielleicht eher der mittelhessische Waldweg. Und ich stelle mir vor einigen Jahrhunderten, wie das in so einem finsteren Wald auch gefährlich gewesen sein muss. Wer weiß, wer da um die nächste Ecke lauert und dich mal eben so ausraubt? Wer weiß, wer dir begegnet und wer weiß, was für vielleicht nicht Löwen, aber Wolfsrudel oder mir reicht auch schon eine Wildsau oder was auch immer dir da entgegenkommt. Wilde Tiere, Räuber, die Angst war, glaube ich, ständiger Begleiter auf diesen Wegen. So muss das auch in der Wüste gewesen sein. Das ist die Verheißung, die Jesaja hier gibt. Es wird einen Weg geben, Gottes Weg, der heilige Weg, da gibt es keine Räuber. Und da werden selbst die Dummen nicht verloren gehen. Also die, die vielleicht Schwierigkeiten mit der Orientierung haben, vielleicht ein Hoffnungswort für manche unter uns hier. Keine Gefahr, die da ist. Das ist Advent. Hab Mut. Bei Gott gibt es einen Weg, auch wenn du in auswegloser Situation zu sein scheinst. Die fünfte Strophe. Sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Erlöst. Was für ein großes Wort. Erlöst von Sorgen, erlöst von Krankheit, erlöst von Schmerz, erlöst von Dingen, die ich nicht lösen kann. Wiederkommen, nach Hause kommen. Freude und Jauchzen, kein Schmerz, kein Seufzer. Alleine diese Worte tragen unglaublich große Hoffnung. Und sie werden noch einmal aufgenommen, am Ende der Bibel, ganz am Ende, in der großen Vision von Gottes neuer Welt. In Offenbarung 21 beschreibt Johannes der Seher: Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte aus Jesaja 35 und Offenbarung 21 haben durch die Jahrhunderte hindurch Gottes Volk durchhalten lassen, haben Glauben gestärkt, haben dafür gesorgt, dass Hoffnung nicht verloren geht. Wie gut zu wissen, angesichts des Chaos, was wir ja manchmal wahrnehmen im Blick auf diese Welt, dass der Thron Gottes nicht vakant ist. Da sitzt er. Und wie gut zu wissen, dass dieser König, der da auf dem Thron sitzt, kein irgendwie allmächtiger und gefährlicher Herrscher ist, der dreinhauen wird, sondern dass Gott hier beschrieben wird als derjenige, der die Tränen abwischen wird von unseren Augen. Dass er das sieht, sogar meine Tränen, die ich klage, die ich weine. Und dass Leid und Geschrei, selbst Tod, keinen Platz mehr haben werden in dieser neuen Welt Gottes. Mein liebstes Adventsbild möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist ein altes Rembrandt-Bild aus dem 17. Jahrhundert, wo Rembrandt Simeon malt, der nur mit 2 oder 3 Versen im Neuen Testament vorkommt, in Lukas 2. Und dieser Simeon, ein alter Mann ist, der von Gott die Verheißung erhalten hat: Du wirst nicht sterben, bevor du meinen Retter, den ich senden werde, sehen wirst. Und dann malt Rembrandt mehr in dieses Bild hinein, als wir in der Bibel über ihn sehen. Denn er malt ihn alt, das steht auch in der Bibel so, aber er malt ihn mit, seine Hände sind so voll Gicht, dass sie nicht mal das Baby wirklich umfassen können. Und er malt ihn blind. Zu den Worten im Neuen Testament: Nun haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast für alle Völker, ein Licht zur Erleuchtung der Völker und zum Preis deines Volkes Israel. Als wollte Rembrandt damit sagen: Das, was ihr in dieser Welt seht mit offenen Augen, das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, dafür brauchen wir keine Augen, die diese Welt sehen, sondern die Augen des Herzens. Meine Augen, sagt der blinde Simeon, als er das Jesusbaby auf dem Arm hält, haben deinen Heiland gesehen. Dieser Mann, dieses Baby wird zu einem Mann, der durch die Lande zieht und mit großer Gefolgschaft von Gott spricht als einem liebenden Vater im Himmel. Und er spricht auf eine Weise von Gott und er drückt das auf durch sein Leben, durch seinen Lebenswandel und das, wie er mit Menschen umgeht, auf eine Weise aus, die Menschen fasziniert. Und doch empfinden die Mächtigen deiner Zeit diesen Jesus als gefährlich und gefährdend für die Ordnung. Und so wird er brutal hingerichtet. Und dass das Kreuz für uns heute ein Hoffnungszeichen ist, das ist ein anderes Wunder, auf das wir blicken dürfen. Und Jesus gibt uns vor seinem Tod am Kreuz die Deutung dafür. Das ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. So haben wir es in der Abendmahlsliturgie bis heute. Und so sagt es Jesus bei seinem letzten Mal mit den Jüngern. Dort am Kreuz ist dieser neue Bund Wirklichkeit geworden. Es gibt nichts mehr, was uns trennen muss von Gott. Wir sind eingeladen, in die Gemeinschaft mit Gott, uns von ihm verändern zu lassen, zu dem hin, der wir sein dürfen in ihm. Und das darf uns verändern, dass wir Versöhnung tragen in diese Welt. Das ist der Advent, die kleinen Anfänge Gottes in meinem Leben zu feiern. Advent ist die Einladung, Gott neu das Herz zu öffnen, Hoffnung zu haben, Heilung zu erwarten, Versöhnung zu erwarten von Gott her und neues Leben. Wie kann das gehen? Wie kannst du heute vielleicht neu dein Herz für Gott öffnen? 3 Vorschläge. Ein Vorschlag ist, doch einfach gleich, wenn die Menschen um dich rum die nächsten Lieder singen, still sitzen bleiben und deine eigenen Gedanken, die Gott dir gegeben hat, zu formulieren und ihm zu antworten in einem stillen Gebet. Oder aber gleich hier die Gebetspartner in Anspruch zu nehmen, die hier gleich im Altarraum sein werden und für dich beten zu lassen. Oder aber einfach das kommende Lied, das wir gemeinsam singen werden, mit offenem Herzen mitsingen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? Wir werden 3 Strophen singen. Wir werden zunächst 3 Strophen singen und dann singen wir noch mehr. Aber nach 3 Strophen machen wir eine Pause und da soll Zeit sein fürs Gebet, dass wir mit eigenen Worten Gott loben und ihn anbeten können. Amen.